Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, heute wieder mal herzukommen. Und als Emanuel mich gefragt hat, weil ihm das ermöglichen würde, am Multiply-Wochenende in zweites teilzunehmen, habe ich das sehr gerne getan. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Und ein bisschen über das Leben nachzudenken. Wir haben es eben schon in ganz vielen Liedern gesungen. Wir kommen von Ostern und wir freuen uns, dass Gott das Leben geschenkt hat. Das Grab ist leer und wir dürfen leben. Gott hat den Tod besiegt. Jesus Christus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und jetzt kommen wir von Ostern und ich habe mir die Frage gestellt, könnte es sinnvoll sein, sich Gedanken zu machen, was machen wir jetzt damit? Was brauchen wir denn eigentlich? Wie können wir denn jetzt mit diesem Geschenk gut umgehen? Und wie können wir denn das in unser Leben transportieren? Und ich habe mir die Frage gestellt, was brauchen wir zum Leben? Das ist, glaube ich, jetzt bin ich nicht der Erste, der die Frage stellt. Das haben sich schon sicherlich viele gestellt. Vielleicht könnte man auch sagen, gibt es eigentlich jemanden, der sich diese Frage noch nicht gestellt hat? Ich befürchte, nein. Und es ist ja spannend. Man kann das ja von ganz verschiedenen Aspekten her betrachten. Da gibt es einen rein biologischen Aspekt. Ja? Also es gibt gewisse Dinge, die zum Leben einfach nötig sind. Ja? Wasser, Licht, Nährstoffe, ja, alles das gibt ja so Lebenskennzeichen in der Biologie. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Und da kommen solche Spiele. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, sondern es gibt natürlich noch viel mehr. Es kommen soziale Faktoren ins Spiel. Ja? Interaktion, Beziehungen, Kommunikation, Liebe. Das ist vielleicht nicht so ganz zufällig, ne? Steht ja hier vorne dran. Schon witzig, wie schnell man bei diesem Thema dann wieder bei unserer Jahreslosung ist. Und vielleicht kennt der ein oder andere diesen ja doch recht berühmt gewordenen Song der Beatles in den 70er Jahren, All You Need Is Love. Der hat ja doch wirklich die Charts gestürmt. Ja, und wir sind mit unserer Jahreslosung in diesem Jahr da irgendwie sehr dicht dran. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber das Ganze hat natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente, ne? Und ich glaube, also spätestens diesen Aspekt hat jeder Mensch schon mal beleuchtet. Also zumindest ab einem bestimmten Alter, ja? Dass natürlich bei den kleinen Mäusen das jetzt nicht so im ganz großen Vordergrund steht, das ist klar. Da werden das die Eltern übernehmen, dieses Thema. Aber so irgendwann, na, im Teenageralter oder vielleicht ein bisschen drüber, da kommt das ins Spiel. Was ist denn nötig? Das geht ja gar nicht anders. Und das ist nicht nur jetzt bei uns so der Fall, sondern das war zu allen Zeiten schon so. Auch zu den Zeiten der Bibel. Und ich bin überrascht gewesen, als ich mich da vorbereitet habe, dass doch an relativ vielen Stellen diese ganz normalen, ich nenne das jetzt mal diese ganz normale wirtschaftliche Komponente durchaus eine Rolle spielt in dem, was so berichtet wird, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und mir ist ein Text ins Auge gefallen aus dem Neuen Testament. Im Lukas-Evangelium steht der, den möchte ich uns mal vorlesen. Ich habe also heute keinen speziellen Bibeltext zugrunde gelegt, auf den ich mich nur beziehen will. Ihr werdet das merken. Aber dieser Text ist sozusagen die Basis und wenn ihr mitlesen wollt, in Lukas 12, die Verse 13 bis 15. Und ich bin sonst, ja, da ich aus Wittenberg komme, eigentlich Luther, ne, da geht nichts drüber. Aber diesmal habe ich mir die Basisbibel gesucht, weil ich glaube, dass diese Übersetzung unser Thema ganz gut trifft. Da steht das Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder zum Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen anderen Umstehenden: Seht zu und hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Ich vermute mal, der Text ist jetzt nicht ganz unbekannt. Und ich vermute auch, die meisten von euch wissen und kennen die nächsten Verse, die Jesus dann noch hinterher schiebt. Die lese ich jetzt nicht vor, die erzähle ich nochmal im Telegrammstil. Jesus redet hier also über ein wirtschaftliches Thema, was an ihn herangetragen wird. Und damit das auch gleich wirklich jeder kapiert, hängt er noch ein Gleichnis hinten dran. Da war jemand, der hatte sich Mühe gegeben. Und vermutlich, das steht da nicht explizit, aber das darf man erwarten und darf man vermuten, sehr hart gearbeitet und er hatte eine reiche Ernte eingebracht. Er wird als reicher Kornbauer bezeichnet. Und jetzt plötzlich trat das Problem auf, wohin mit dem ganzen Kram? Und die Lösung war schnell gefunden, den kleinen Schuppen abgerissen und eine riesengroße Scheune hingebaut. Super, Problem gelöst. Und dann fertig. Ich habe fertig. Ne? Dieser Satz hat ja durchaus schon mal die Runde gemacht in Deutschland. Ich habe fertig. Der Rest des Programms lautet Bier, Steak, Salat, Feierabend, Fernsehen. So, ne? Etwas frei übersetzt. Aber dann kommt Gott ins Spiel und sagt, er sieht das ganz anders und er sagt zu diesem Menschen, du bist ein Narr. Man könnte heute sagen, du bist ein Idiot. Weil heute Nacht wirst du in die ewigen Jagdgründe einmarschieren. Dein Leben wird beendet sein. Und was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit dem ganzen Kram, den du da angehäuft hast? Und Jesus endet mit dem Satz, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nichts besitzt. Und ich finde die Story schon ziemlich krass. Als ich mich darauf vorbereitete, gab es wieder so einen Moment, ich weiß nicht, ob das kennt ihr bestimmt auch, bin ich relativ sicher. Da ist ein Bibeltext, den hast du schon 1000 Mal gelesen. Und du kennst den wirklich. Und trotzdem ist es wieder so, dass plötzlich dein Blick und deine Gedanken, und so war das hier bei mir jetzt auch, völlig irre an einem kleinen Wort oder an einem kleinen Satzteil hängen bleiben. Und du fragst dich, stand das schon immer da? Nee, das hat der Herr Jesus da eben erst hingeschrieben. Ja? Na klar, blöde Frage, natürlich stand das schon immer da. Aber plötzlich gewinnt das in unseren Augen und in unserem Verstand einen großen Raum. Und so wurde das jetzt wieder. Und das gehört jetzt nicht unbedingt zum Thema, aber also man sollte mit dem Begriff Beweise in der Bibel ja vorsichtig sein, aber für mich sind diese Augenblicke ein absolut schlagender Beweis, dass das Wort Gottes, so wie es uns gegeben ist, eben nicht nur irgendein historischer Text ist, der da so hinge und wir können damit jetzt irgendwie machen, was wir wollen. Nein, es ist ein lebendiges Wort. Und bei mir war es dieses eine kleine Wörtchen, seht. Oder seht zu. Luther übersetzt mit seht zu und in dieser Basis, in der Basisbibel, gebt acht. Gemeint ist, passt auf, seid wachsam. Also wie ist denn das? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Ja, das sind so die 5 Sinne. Und spannend ist ja die Frage, was passiert denn, wenn irgendwas nicht mehr geht oder nicht mehr so gut funktioniert? Und da gibt es 2 Sinnesfunktionen, bei denen geht dann noch was. Ja? Also wenn es mit den Augen nicht mehr richtig hinhaut, ja, dann kommt das. Also da können wir ein bisschen nachrüsten. Ja? Und bei den Ohren geht es auch, der ein oder andere, ja, dann ein bisschen, ne, Technik. Bei den anderen drei Sinnen funktioniert das nicht. Wenn da irgendwas schief geht, können wir nicht nachrüsten. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Es gibt sicher Medikamente und so weiter, aber das, da, ja, wenn da was verloren gegangen ist, ist das in der Regel weg und das kommt auch nicht wieder. Und mit dem Sehen ist das ja schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Das ist schon rein biologisch so. Unsere Augen sind Teil unseres Gehirns, also von der Entwicklungsgeschichte her. Und Jesus fordert uns hier auf, die Augen aufzumachen und hinzusehen. Und aufmerksam zu sein. Und ich glaube, wir verstehen relativ schnell, dass es jetzt hier nicht darum geht, nur sich irgendwas anzugucken oder auch nicht anzugucken. Das gehört natürlich auch dazu, wenn wir etwas aufnehmen wollen in unsere Innerstes, in unsere eigene Seele, sondern es geht hier um einen Blick nach innen. Also man könnte zum Beispiel sagen, das Sehen des Herzens, das Begreifen von Dingen und das Inaugurieren in unsere Seele. Meine Haltung zu den Dingen, die mich umgeben, meine Haltung zu den Nächsten, zu meinen Mitmenschen und natürlich auch meine Haltung zu Gott. Hier sind sozusagen die Augen des Herzens angesprochen, von denen Jesus uns empfiehlt, sie mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten. Dieses Sehen soll in mir etwas verändern. Also eine der häufigsten Fragen, glaube ich, die wir so gestellt bekommen im täglichen Alltag, ist die Frage, wie geht's dir? Kennt ihr, glaube ich. Diese Frage hat, glaube ich, jeder schon mal gestellt bekommen. Und natürlich, wisst ihr auch, wird die meistens relativ lapidar beantwortet. Ja? Und es soll ja auch diese Frage schon gestellt worden sein, nur so ein bisschen als Gesprächseröffner. Und manchmal hat man ja das Gefühl, selbst wenn man diese Frage gestellt bekommt, ist mein Gegenüber, der sie gestellt hat, nicht wirklich daran interessiert, jetzt zu erfahren, was jetzt mit mir los ist. Und wenn man dann die Antworten hört, dann sagt man, wird ja meistens gut oder irgendwie, es muss ja oder irgendwie so. Ja? Aber eine Geschichte ist mir dann doch aufgefallen und das, glaube ich, könnt ihr sehr gut bestätigen, dass viele Menschen sagen, ja, mir geht es ganz gut, aber ich habe Stress. Ich habe viel zu tun. Und vielleicht habe ich nicht nur viel zu tun, sondern zu viel zu tun. Und ich fühle mich gehetzt. Ich bin im Stress. Und wenn man aufmerksam in unsere Zeit guckt, glaube ich, kann man das nachvollziehen. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Geschwindigkeit unseres Lebens immer schneller geworden ist und immer höher. In der wir uns zunehmend mit Maschinen, mit Computern auseinandersetzen. Andreas und ich haben uns heute früh kurz unterhalten, als ich hier reinspaziert bin. Von denen wir merken, dass die mittlerweile schneller und besser sind als wir selber. Eine unglaubliche Menge an Informationen gleichzeitig und viel schneller verarbeiten können, als wir das haben. Ja? Und dieses Ding hat das Internet in unsere Hosentasche gepackt. Ja? Wir haben ständig, und das auf, in den meisten Fällen, wenn man nicht gerade im Funkloch ist, alle Informationen und sehr viel mehr Informationen zur Verfügung, als wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, dass uns das mal mehr, mal weniger, je nachdem, worum es geht, doch in erheblichem Maße stresst. Und es ist ein Problem, glaube ich, weil es dazu dient, unsere Augen abzulenken und unsere inneren Augen abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Weil wir permanent viel zu beschäftigt sind, um uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wesentlich ist. Ein bekannter amerikanischer Pastor John Mark Comer hat in seinem Buch letztes Jahr veröffentlicht, kann ich sehr empfehlen, Das Ende der Rastlosigkeit geschrieben, wenn der Feind dich sündigen lassen will, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Ich glaube, dass da eine ganze Menge dran ist. Und genau das stört diesen aufmerksamen Blick. Dieses aufmerksame Sehen, diesen Blick des Herzens zu Gott, zu unseren Menschen und zu mir selber. Ich selbst habe mich gefragt, was sehe ich denn? Und da ist mir was eingefallen. Ich sehe ein Ehepaar. Sie sind mehr als 60 Jahre miteinander verheiratet. Ich kenne die schon eine Weile. Und je länger ich sie kenne, habe ich sie lieb gewonnen. Ich mag sie wirklich sehr. Und ich habe maximalen Respekt vor ihrer Lebensleistung. Er Handwerker, sie Hausfrau. Das ganze Leben hart gearbeitet. Zwei wunderbare Kinder, ein schönes Haus in einer schönen Gegend, buchstäblich mit den eigenen Händen erbaut. Immer gearbeitet, immer gespart. Trotzdem in Urlaub gefahren, in der Kirchengemeinde aktiv. Aber es gab natürlich nicht nur helle Zeiten. Plötzlich gab es ein Drogenproblem, schwierige Jahre, und sie haben trotzdem zusammengehalten, sind nicht auseinandergerannt. Das Drogenproblem konnte überwunden werden und das Leben ging weiter. Und irgendwann ist das Alter gekommen und irgendwann der Punkt, an dem die Probleme größer sind als die Ressourcen, als die Kräfte, als die Möglichkeiten. Das sehen eigentlich alle so, nur sie selber nicht. Und das ist schwierig. Es tut den Angehörigen und den Freunden weh, zu sehen, wie sie sich gegen alle Lösungsvorschläge oder Hilfsangebote sperren, kleben am eigenen Besitz wie ein 5-Tesla-Magnet. Die ganze Bude vom Keller bis zum Dach voll mit irgendwelchem Krempel, den man schon lange nicht mehr braucht, aber was abgeben? Nee, geht nicht. Könnte man ja schon noch mal brauchen. Unfassbar schwierig für die Kinder, für die Angehörigen, für die Familie. Was soll dieser Blick nach innen bei uns bewirken? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier? An welchem Problem, nochmal zurück zu dem Text und dem Gleichnis vom reichen Kornbauer, und man stellt sich die Frage, an welcher Stelle ist denn das Ganze jetzt gekippt? Also, dass Gott mit einer doch ja relativ drastischen Formulierung, du Narr, du Idiot, so daherkommt, zeigt ja, dass irgendwo ein Problem aufgetreten sein muss. Und ich glaube nicht, dass es die reiche Ernte an sich ist. Er hat ja wahrscheinlich auch hart genug dafür gearbeitet. Nein, ich glaube, es ist der Punkt, wo aus dem Blick nach innen das Gespräch mit mir selber folgt. Und nur mit mir selber. Mit niemandem anders. Das würde man auf Lateinisch Egoismus bezeichnen. Ich drehe mich plötzlich nur noch um mich selbst. Es gibt einen Kreis und im Kreis gibt es nur einen Mittelpunkt. Das ist nicht wie bei einer Ellipse. Eine Ellipse hat zwei Mittelpunkte. Ein Kreis hat nur einen Mittelpunkt. Und der bin dann ich. Und dann dreht sich alles nur noch um mich. So wie bei dem Bauer hier in der Geschichte. Kein Blick zum Nächsten, kein Blick zum Nachbarn, der vielleicht Schwierigkeiten hatte und der möglicherweise jetzt nicht so ganz weiß, wie er seine Familie durchbringen soll. Und auch kein Blick zu Gott, der ja letzten Endes derjenige ist, der das alles hat wachsen lassen. Bei aller Arbeit und bei aller Wertschätzung der Mühe, die damit verbunden ist. Beides fehlt hier. Sondern es ist nur noch die Drehung um meine eigene Achse. Und ich glaube, das ist das Problem, was hier in den Blick kommt. Dieses aufmerksame Sehen stellt Jesus hier in den Mittelpunkt und sagt, guckt, seht zu, dass das bei euch nicht so ist. Dass dieses euch nicht in die Mangel bekommt. Dass der Kreis eben nicht nur kreisrund ist, mit euch selbst in der Mitte, sondern dass er mindestens einen zweiten Punkt kriegt, vielleicht sogar auch noch etwas mehr. Und als ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, haben wir uns ganz praktisch mal die Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich? Wie ist denn das eigentlich bei uns so ganz praktisch im Leben? Wie ist das denn mit meinem eigenen Konsumverhalten, mit dem, was ich so konsumiere oder meine, konsumieren zu müssen? Benötige ich das wirklich alles? Das ist gar nicht so leicht, wenn man ja, irgendwas Schönes sieht und die Geldbörse schon in der Hand hat. Benötige ich das wirklich? Wir leben in einer Welt, in der es vermehrt und eigentlich ausschließlich nur noch um Wachstum geht. Es muss alles immer mehr werden. Und sich dem zu entziehen, ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Das ist gar nicht so leicht. Weil man nämlich glaubt, dass alles immer mehr werden muss. Alles muss wachsen. Es darf keinen Stillstand geben. Es muss immer mehr werden. Und je länger ich über diese Sache nachgedacht hatte, meiner Frau ging es genauso, ist das möglicherweise der Punkt, den Jesus hier bei uns macht. Dieses aufmerksame Sehen, das Jesus hier einfordert, ich glaube, dass das kein Automatismus ist, sondern dass man das lernen muss. Und ich glaube, Gott selber muss uns diesen Blick schenken. Wir können das, glaube ich, gar nicht von alleine, jedenfalls nicht so einfach so. Mag sein, dass es dem einen vielleicht leichter und dem anderen etwas schwerer fällt, aber trotzdem will es geübt sein. Denn das, was in der Welt uns vorgelebt wird, dieses Wachstum, das geht auf Kosten anderer. Am Ende geht es auf die Kosten unserer Erde, auf die Kosten von Gottes Schöpfung. Und ich glaube nicht, dass wir gerade als Christen uns herausnehmen können, mit Gottes Schöpfung so umzugehen, als hätten wir noch eine in Reserve. Zum Glück vermehren sich auch heute die Stimmen, die sagen, nee, wir können so nicht weitermachen. Das halte ich für einen großen Glücksfall. Und ich zitiere an dieser Stelle mal, jetzt zur Abwechslung mal nicht aus der Bibel, sondern mein Kollege Dr. Eckert von Hirschhausen, der sagt in seinem neuen Soloprogramm, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Vollkommen bescheuert ist das. Und dann geht er hin und lässt sein Publikum dieses Lied von den Beatles anstimmen, aber nicht All you need is love, sondern All you need is less. Alles, was du brauchst, ist weniger. Versuch mal darüber nachzudenken, ob es Dinge gibt, die du loslassen kannst. Und das ist sicherlich nicht leicht und für den einen oder anderen auch nicht unbedingt angenehm, aber Jesus spricht hier an uns, an seine Leute, ein deutliches Achtungszeichen mit diesem Seht zu. Und passt auf. Guckt dahin. Seid nicht blind für das, was ihr tut oder auch für das, was ihr nicht tut. Und ich habe so zwei Schlagworte mir da überlegt, wie man sich das vielleicht ein bisschen merken kann. Und diese beiden Schlagworte heißen nichts festhalten, sondern loslassen. Und nichts überfüllen, sondern leer werden. Und zwar dafür, dass Jesus dich und mich wieder füllen kann. Jesus möchte nicht, dass wir uns um uns selber drehen, sondern dass wir Hoffnungsmenschen sind für diese Welt. Ich kann an der Stelle das Buch Hoffnungsmenschen von unserem Gnadauer Präses Pfarrer Steffen Kern sehr empfehlen, das er im letzten Jahr veröffentlicht hat. Sehr lesenswert. Aber es ist völlig klar, wir werden ja nur das weitergeben können, was in uns drin ist. Und wenn wir nicht zulassen, dass Jesus uns füllt, mit dem, was er an guten Gaben für uns hat, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, das weiterzugeben. Ja? Der Apostel Petrus formuliert es, 1. Petrus 3, wer es nachlesen will, seid allzeit bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Hoffnung weiterzugeben, die in euch ist. Aber damit ihr das könnt, muss die Hoffnung in euch drin sein. Wenn sie das nicht ist, weil ihr euer Leben mit allem möglichen Zeug vollgestopft habt, was das blockiert, dann wird das nichts. mit den Hoffnungsmenschen. Nichts festhalten, sondern loslassen. Nichts überfüllen, sondern leer werden, damit Jesus mich und dich wieder füllen kann mit dem, was wirklich notwendig ist für unser Leben. Und da steht, ich zeige nochmal auf unsere Jahreslosung, die Liebe ganz, ganz oben. An der Stelle mal ein kleiner, ganz praktischer Exkurs. Mir ist eine wissenschaftliche Studie in die Finger gekommen. Die ist aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt muss man mit Studien so ein bisschen vorsichtig sein, ja? Weil man muss, glaube ich, immer ganz genau hingucken, was ist denn da geprüft worden, welche Methoden sind verwendet worden. Und natürlich sind die Verhältnisse in den USA jetzt nicht unbedingt 1:1 auf uns übertragbar hier in Europa. Das ist natürlich so. Die Studie hat sehr viel internationales Aufsehen besorgt, ist sehr kontrovers diskutiert worden, und zwar auf der ganzen Welt. Dort haben ein sehr prominenter amerikanischer Soziologe und ein Wirtschaftswissenschaftler sich hingestellt und haben eine große Datenbank angelegt und haben die Menschen nach ihren Einkommensverhältnissen und nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Und die Frage war, ist das wirklich so, dass mehr Geld, mehr Einkommen, mehr Besitz automatisch zu mehr Zufriedenheit führt im Leben? Und da kam was sehr Interessantes raus. Und sozusagen Baseline am Anfang ist die Antwort auf diese Frage natürlich ja, klar. Ja, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Wenn Menschen mit sehr wenig Einkommen zurechtkommen müssen, ist das ein Problem und das kann massive Probleme. Und dann trägt es natürlich nicht unbedingt zur Lebenszufriedenheit bei. Wenn die Sorgen und die Schwierigkeiten groß sind und man eigentlich nicht weiß, wie man den nächsten Tag, die nächste Woche und den nächsten Monat überstehen will. Ja? Natürlich ist es so, dass insbesondere im sogenannten unteren Einkommensbereich die Lebenszufriedenheit steigt mit dem Einkommen, mit dem wirtschaftlichen Auskommen. Aber, also diese Kurve steigt ja sozusagen an, ja, wenn man sozusagen das Einkommen ja, auf die X-Achse und die Lebenszufriedenheit auf die Y-Achse packt, dann steigt diese Kurve am Anfang an. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. In dieser Studie waren das $75.000, also Jahreseinkommen, ja, $75.000. Und sicher, das ist jetzt nicht ohne weiteres übertragbar, aber viele Wissenschaftler, die sich das angeguckt haben, sagen, ja, das ist durchaus vergleichbar, zumindest mit uns in Westeuropa. Ob das jetzt 75.000 oder ist egal. Es gibt auf jeden Fall einen Punkt. Und ab dem flacht diese Kurve ab. Und irgendwann gibt es eine Parallele zu der, sozusagen, ja, zu der X-Achse. Die Lebenszufriedenheit steigt nicht, obwohl es immer mehr Einkommen ist. Das fand ich schon spannend. Es gibt sogar Tendenzen, die dann im richtig oberen Bereich die Kurve sogar eher ein bisschen wieder nach unten bringen lassen. Das fand ich sehr interessant und nicht unbedingt erwartbar. Aber es ist tatsächlich so und hat mich schon aufmerksam gemacht, weil hier offensichtlich sozusagen am Ende der Rechnung genau das Gleiche von jemandem gesagt wird, der mit Jesus eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Jesus möchte, dass wir uns nicht permanent um uns selber drehen, sondern aufpassen, damit wir von dem gefüllt werden können, was er uns hat. Wer von euch weiß zufällig, wo das Wort Hoffnung herkommt, also dem Wortursprung nach? Weiß das jemand? Vorschläge? Wo kommt das Wort Hoffnung vom Wortursprung her? Ja, es kommt von Hopsen, von fröhlich umherspringen. Das ist der Wortursprung. Fröhlich umherspringen. Das macht man, wenn man sich richtig freut, wenn man richtig voll ist. Ja? So wie zum Beispiel gestern die Heidenheimer, ja, die dann gegen Bayern München völlig irre, ja, einen Sieg eingefahren haben, völlig unerwartet. Kleiner Szenewechsel. Februar 2023. Eine Kneipe in Dortmund. Da sitzen drei Typen drin, drei befreundete Typen. Die haben das Spiel von Borussia Dortmund gegen SC Freiburg gesehen, das ging 5:1 aus. Zwei von den Typen haben sich da sehr drüber gefreut, der eine war weniger erfreut. Egal, Kneipe und ein Angießen, sehr schöne Stimmung. Und dann sitzen die da so und auf einmal kommen in diese in Dortmund sehr bekannte Fußballkneipe Fans von der gegnerischen Mannschaft aus Freiburg, ein paar junge Leute. Und man kommt ins Gespräch. Ey, was machst denn du so und so und was macht ihr hier und wo kommt ihr her und was seid ihr vom Beruf wie? Pastor? Die beiden Typen, zwei Pastoren, ein Arzt. Wie Pastor und Fußball, ja, so. Und schon war eine Diskussion im Gange. Völlig irre. Auf was für Themen man dann kommt, ja? Da ist mir plötzlich das Wort aus Petrus eingefallen. Seid allzeit bereit, selbst mit zwei Bier im Kopf, ja, Verantwortung weiterzugeben, von eurer Hoffnung zu sagen, in einer Situation, wo ihr es überhaupt nicht erwartet habt. Ja, und ihr merkt das schon, ich war Teil dieses Trios, ja, ich habe mir gedacht, was müsste passieren, dass diese beiden jungen Frauen, die da besonders auf uns eingeredet haben, wie Quatsch, Auferstehung, das ist doch bekloppt, das funktioniert nicht. Ey, du als Arzt, das geht doch nicht. Ja, sag mal was dazu. Das kann nicht sein. Ja. Und ich habe gefragt, was müsste denn jetzt passieren, dass diese beiden jungen Frauen Jesus kennenlernen? Wie weit ist denn das jetzt noch? In einer Situation, in der man es überhaupt nicht erwartet hat. Gar nicht. Was müsste jetzt passieren, dass diese beiden jungen Frauen Jesus kennenlernen und sich von ihm neu ausrichten lassen, neu füllen lassen? Die wirkten jetzt nicht so, als ob sie sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind. Nicht falsch verstehen. Ja? Hier geht es nicht darum, Dinge madig zu machen, sondern hier geht es darum, einen positiven, neuen Aspekt in unsere Welt zu bringen und sich von dem abzusetzen, was es heißt, dass es immer mehr werden muss und immer weiter wachsen muss. Wenn wir selbst keine Hoffnung mehr haben, weil wir viel zu beschäftigt sind mit unserem Kram, dann wird das mit der Verantwortung und der Hoffnung so nicht funktionieren. Und dabei ist es doch da. Wir Christen wissen doch, wo die Hoffnung herkommt. Und an der Stelle schließt sich der Kreis. Wir kommen von Ostern. Und wenn dir selbst und mir die Hoffnung ausgegangen ist, dann dürfen wir Jesus bitten, uns wieder zu füllen. Aber dazu ist notwendig, dass wir unseren Blick weg von uns selbst, sondern auf ihn richten. Denn bei ihm herrscht niemals Mangel. Da geht niemals was aus. Der Topf wird wirklich nie leer werden. Und er reicht für jeden Menschen, egal was bisher gewesen ist, egal was bisher war. Und wir haben vorhin davon gesungen, was Jesus das gekostet hat, nämlich sein Leben, sein eigenes Leben. Und wenn du zulässt, dass Jesus dein Lebensfüller ist und bleibt, dann wird das mit der Jahreslosung plötzlich ganz einfach. Alles bei euch passiere in Liebe. Das ist quasi ein Automatismus, weil Jesus derjenige ist, der unser Denken neu ausgerichtet hat, weg von unserem eigenen Kreis, sondern hin auf ihn und hin auf unseren Nächsten. Dann können wir gar nicht mehr anders als mit ihm, mit dem, was uns anvertraut ist und mit dem, was uns mit unseren Mitmenschen anvertraut ist, verantwortungsvoll und hoffnungsvoll umzugehen. Und dazu segne er dich und mich und alle uns miteinander. Amen.